Wollen. Zuerst kommt das Wollen. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Frage, was Wollen genau ist, woher es kommt und warum es die entscheidende Komponente ist für den Boss mit Begeisterung. Wollen ist Motivation, Lust, Sinn, Zauber, Neugier, Ungeduld. Wollen ist Inspiration und Begeisterung. Erst Wille, Mut und Risikobereitschaft machen den Unternehmer aus. Die Kernfrage lautet: Willst du etwas unternehmen oder nur eine Idee haben? Der Unterschied zwischen einer Idee und einem Unternehmen liegt häufig in drei Buchstaben. Mut. Wer sich nicht traut, kalkulierte Risiken einzugehen, schafft wohl kaum den Sprung zum Unternehmer. Dazu sagt der deutsche Wagnisforscher Siegbert Wawitz: Wagemutige Menschen gehen verantwortungsbewusst an ihre Vorhaben heran und lernen viel, um sie zu meistern. Aus diesem Grund haben sie das Potenzial, die Welt voranzubringen, zum Beispiel als Unternehmer. In Krisen kann man immer wieder beobachten, wie sich Menschen trauen, etwas Neues zu wagen. Während der Corona-Krise haben mehr Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt als vorher. Das erstaunt, was steckt dahinter? Der St. Galler Sozialpsychologe und Ökonom Andreas Kraft erklärt in der Sonntagszeitung, wie nahe Emotionen oft beieinander liegen. Unbehagen, Unruhe und Unzufriedenheit können die Feder sein zur Veränderung. In Krisenzeiten kann es uns bewusster werden, was wirklich wichtig ist, sagt der Dozent an der Hochschule St. Gallen. Es liege in der Natur der Sache, dass wir Ausnahmesituationen nicht komplett richtig verstünden und uns emotional gegen das schlechte Gefühl auflehnten. Daraus könne der Mut entstehen, einen Schritt zu tun, wie zum Beispiel eine Firmengründung. Man habe dabei das Gefühl, das Richtige zu machen. Mut ist immer ein Mix von Haltung und Emotion. Es liegt eine große Chance darin, seine Emotionen zu bündeln und zu nutzen, etwa für eine Veränderung. Der Schritt zur Veränderung kann aus einer negativen Emotion heraus ausgelöst werden. Es kann sein, dass jemand schon längere Zeit daran denkt, sich zu verändern. Vielleicht hat er seine Idee dafür bereits skizziert oder ausgearbeitet. So jemand braucht vielleicht einen emotionalen Kick, um über seinen Schatten zu springen. Unzufriedenheit kann das sein. Doch Vorsicht! Wenn der Mut zur Veränderung nur eine Art emotionale Trotzreaktion ist, ist Scheitern sehr wahrscheinlich. Dahinter muss schon mehr stecken. Etwa eine Idee, eine Vision, ein Plan. Eine Begeisterung. Wirkliche Veränderung kommt nicht aus einer negativen Stimmung. Der negative Faktor muss sich wandeln in ein positives Mindset. Es reicht mir jetzt. Oder das kann es doch nicht gewesen sein, sind nur der Auslöser. Veränderung muss letztendlich aus der Entscheidung kommen: Ich will das jetzt tun, ich bin bereit dazu. Dann nimmt man die Emotion sozusagen als Doping mit, als Beschleuniger fürs Gehirn. Du musst nur wollen. Dieser Spruch kennt jeder von uns. Haben wir als Kinder tausendmal gehört. Oder diesen: Wer nicht will, sucht Gründe. Wer will, sucht Wege. Ja, danke. Wenn es so einfach wäre. Ist es aber nicht. Denn nur wollen reicht nicht. Aus der Motivationspsychologie wissen wir, die reine Willenskraft wird überschätzt. Sie wirkt eher kurzfristig. Du kannst dir im Kopf sagen: Ich will, ich halte durch. Und wenn es mal nicht so läuft, will ich trotzdem. Ich will, ich will, ich will. Das funktioniert, immer wieder. Doch es ist mehr auf eine konkrete Situation gerichtet. Heute gebe ich mein Bestes. Diese Prüfung schaffe ich. Oder in einem Fall von Widerstand, einer Schwäche, einem Rückschlag, bei Ermüdung in eine Krise. Hier wird dich deine Willenskraft durchbrechen. Mit der Willenskraft kann man zur Bestform auflaufen und Durchhänge überwinden. Doch die Betonung liegt auf Kraft. Die Tennisspielerin Andrea Petkovic musste sich nach schwerer Verletzung 2 Jahre lang zurückkämpfen. Anfang 2015 war sie wieder da, als 9. Beste der Welt. Doch statt Freude kam Leere. Ihr Wille, zurückzukommen, war auf eine Gefühlsmischung von Trotz und Rache aufgebaut. Mit dem verpufften Rachegefühl gingen auch mein Wille und meine Motivation den Bach hinunter, reflektiert sie später in einem Interview im Magazin Der Spiegel. Ich hatte nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Außerdem ist es verdammt anstrengend, knapp 2 Jahre deines Lebens auf reinem Willen und negativen Gefühlen aufzubauen. Mit Mut und Willen gegen Mobbing. Was man mit reiner Willenskraft, genährt aus negativen Emotionen, erreichen kann, habe ich selbst in meiner Berufslaufbahn erlebt. Vor einigen Jahren arbeitete ich als Versicherungsbroker. Ich war jung, befeuert, unterschätzt und erfolgreich. Das passte in dieser Firma nicht allen. Kam dazu, dass man die Bereiche reorganisierte. Meiner wurde nicht mehr als Priorität eingestuft. Die Stimmung wurde immer merkwürdiger, feindseliger, ja, widerlicher. Wertschätzung, Fehlanzeige. Ich begriff, man will mich loswerden. Sie wählten die Mobbing-Methode. Mein direkter Vorgesetzter wollte mich fertig machen und verhielt sich als Chef genauso fies, wie er es als Mensch war. Ich war damals noch wenig erfahren, außerdem dünnhäutig, weil meine Mutter im Sterben lag. Doch in mir stieg Wut auf und der Wille, denen zeige ich's. Ich kündigte, wehrte mich erfolgreich gegen ein unlautes Zeugnis und wurde mit offenen Armen bei einem der größten Versicherungskonzerne der Welt aufgenommen. Dort konnte ich berufsbegleitend in 3 Jahren den Masterkurs in Pensionskassenmanagement absolvieren. Ich schloss mit gut ab. Es war reine Willenskraft, mich aus dem dunklen Tunnel herauszukämpfen. Ich wollte mich von diesen Leuten an meiner alten Stelle nicht unterkriegen lassen. Es war die härteste Zeit meines Berufslebens. Ich besiegte sie mit reiner Wut und Willenskraft. Langfristig ist Erfolg im Leben nicht auf Kraft, sondern auf Willen aufgebaut. Du befindest dich in einer entscheidenden Lebensphase. Du suchst einen tiefgreifenden Wandel. Du willst dich beruflich verändern. Du willst deinen Traum leben und dich selbstständig machen. Diesen 7-Meilen-Schritt kannst du nicht aus reiner Willenskraft tun. Du brauchst sie schon, aber sie muss vielschichtiger sein. Du bist ein Achiever, ein Erreicher. Achiever erreichen ihre Ziele hauptsächlich dank einer vielschichtigen inneren Motivation. Sie kommt mehr von innen als von außen. Jetzt zeigt sich, woher genau der Wille kommt, etwas zu tun. In diesem Kapitel zeige ich dir, wo diese Schicht der Motivation liegt, wie wir sie erreichen, wie wir sie verändern, wie wir uns stärken, um Wagnisse einzugehen, um unsere Ziele zu erreichen. Es gibt viele Theorien zu der Frage, warum Menschen ein Wagnis eingehen und andere nicht. Warum gibt jemand seinen gut bezahlten Job auf, um sich selbstständig zu machen? Die Sicherheit von 13 Monatsgehältern gegen ein unsicheres Einkommen. Warum soll ich so ein Wagnis eingehen? Meine These? Kombiniert mit Selbstvertrauen und Expertise gelange ich mit meinem Wunsch nach dem Wagnis Selbstständigkeit zur Einsicht, weil ich es kann. Mir gefällt die Sicht des Wagnisforschers Siegbert Wawitz. In einem Interview mit der Zeitschrift Brand 1 sagte er, Menschen gehen aus sehr unterschiedlichen Beweggründen Wagnisse ein. Ein bedeutender ist das Streben nach mehr Sicherheit. Sicherheit? Ja, das klinge paradox, sei es aber nicht, erklärt Wawitz. Man setzt sich einer Situation aus, die mit Risiken verbunden ist. Bewältigt man sie, gewinnt man an Souveränität, wird selbstsicherer. Mit jeder Erfahrung dieser Art entwickeln sich Menschen weiter. Das ist der bewusste oder unbewusste Wunsch, der hinter Wagnissen steht. Mehr Sicherheit, mehr Souveränität durch Risiko. Oder durch Verzicht aufs Risiko. Ein Achiever kann auch Nein sagen, weil er das große Ganze sieht und weiß, das geht nicht gut. Als Boss mit Begeisterung bin ich Verfechter des kalkulierten Risikos und halte nichts davon, Risiko als Selbstzweck zu betrachten. Es geht mir nicht ums Risiko. Ich denke an das Resultat. Ich lasse mich nicht leiten von Sprüchen, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Das stimmt schon, doch es greift zu kurz. Ein Wagnis muss Sinn machen. Ist es widersinnig und ich verzichte darauf, gewinne ich am Ende auch an Sicherheit und Souveränität. Wir wollen etwas, doch nicht blind. Wir kalkulieren das Risiko und wir entscheiden, mache ich oder mache ich nicht. Verzicht kann wehtun, doch ein Verzicht macht uns sicherer, nicht nur in Entscheidungssituationen. Der Bergsteiger, der auf den Gipfel will und kurz vorher umkehrt, weil das Wetter dreht, ist ein besserer Bergsteiger, wenn er wieder unten ist, im Tal. Wie der Unternehmer, der wachsen will, aber einen Auftrag ablehnt, weil er ihn nicht stemmen kann, diese Menschen sind Achiever. Sie entwickeln sich weiter, sie scheuen das Risiko nicht, doch sie können es für sich richtig einschätzen. In Krisenzeiten kann uns bewusster werden, was wirklich wichtig ist. Andreas Kraft, Sozialpsychologe. Es ist kein Zufall, dass in den 5W zuerst das Wohlbefinden kommt und nicht zuerst das Wollen. Wir haben gesehen, mit dem Wollen oder der Motivation, Dinge zu tun, ist es so eine Sache. Es ist nicht so einfach, diesem Antrieb auf die Spur zu kommen. Dazu braucht es eine gut entwickelte Selbstwahrnehmung. Wer diese in sich fördert, hat verstanden, Blinde Leidenschaft oder sturer Wille ist eine destruktive Haltung. Wer obsessiv und achtlos seiner Leidenschaft folgt, schafft Leiden. Es wird Stress geben, Konflikte, Misserfolg. Wer sich hingegen Achtsamkeit schenkt und auf sein Wohlbefinden achtet, wird seine Leidenschaft als konstruktive Antriebsquelle nutzen. Er wird sie aber auch hinterfragen. So kann er in Ruhe und mit Neugier an die Frage nach dem Wollen herangehen und wird lernen, das Wollen ist eine vielschichtige, matchentscheidende Ebene in unserer Persönlichkeit. Je mehr wir darüber wissen, desto besser kennen wir uns selbst. Umso sicherer und erfolgreicher sind wir dann unterwegs auf dem Weg zum Achiever. Mit 15 ein Achiever. Als Jugendlicher absolvierte ich eine kaufmännische Lehre in einem Industriebetrieb. Es war eine Entscheidung aus der Überzeugung, das Notwendige zu tun. Ich war an betriebswirtschaftlichen Themen interessiert und merkte, mit dieser Lehre würde ich eine Art Grundlage schaffen. Danach würde ich sehen, wie es weitergeht. Doch so richtig begeisternd war das damals noch nicht. Dabei pochte in mir längst ein unternehmerisches Herz. Ich wollte etwas selbst machen und entwickeln. Als ich 15 war, sah ich eines Tages, wie jemand eine Weinflasche öffnete. Zuerst riss er den Schutz um den Korken weg. Diese Folie war damals noch aus Zinn. Aha, dachte ich, ein Rohstoff, den man wegschmeißt. Ich sammelte überall diese Zinnfolien. Dann schmolz ich sie ein und bastelte daraus Figuren und Schmuck. Mit der Zeit wuchs das Sortiment. Ich wusste bald, das lässt sich verkaufen. Begeistert von dieser Idee mietete ich am Samstagsmarkt im Dorf einen kleinen Stand. Die meisten Stücke waren bald weg. Ich fragte die Leute immer, was sie denn gerne hätten. Weil ich bereits ein Marketier war, erledigte ich so instinktiv meine Marktforschung. Gleichzeitig baute ich meinen Kundenstamm auf und pflegte ihn. Ich gab Muster mit und verschenkte auch mal ein Stück. Ich wusste, es würde dauern, bis man mich kannte und mir vertraute. Mit der Zeit wusste ich, was gefragt war und besonders gut lief. Ich stellte Special Editions her mit Christbaumschmuck oder Sandkerzen. Mein Geschäft brummte. Vor allem in den Wochen vor Weihnachten verdiente ich so an einem einzigen Samstagnachmittag oft das Fünffache meines Lehrlingslohns. Doch es ging mir nicht so sehr ums Geld, es war die pure Begeisterung, mit Herzblut mein eigenes Ding zu machen. Es funktionierte, ich lernte viel. Dabei hörte ich auf manchen Rat und ignorierte die Skeptiker und Neinsager. Ich hatte zwar keine Ahnung, was ein Achiever ist, doch ich spürte, ich war einer. Und noch mehr, ich war schon damals ein Boss mit Begeisterung. In seinem Buch No Limits, Blow the Cap Off Your Capacity schreibt der amerikanische Erfolgsguru John Maxwell, Everything worthwhile is uphill. Alles, was für dich wertvoll ist, geht bergauf. Deine Vision, deine Ziele, deine Wünsche, sie sind bergauf. Das Problem, die meisten von uns haben bergauf Träume, aber bergab Gewohnheiten. Deshalb setzen wir unserem Potenzial eine Grenze. Denn bergauf ist anstrengend. Bergauf fordert Kraft, Kondition, Ausdauer, Willen. Bergab hingegen geht's im Sauseschritt, die Belohnung für die Anstrengung. Übertragen auf unser Wollen als Achiever bedeutet das, bergauf ist harte Arbeit. Businessplan ist harte Arbeit, Firmengründung ist harte Arbeit, Kundensuche ist harte Arbeit, Verkauf ist harte Arbeit. Alles ist bergauf und harte Arbeit. Hindernisse, Widerstände, Fehler, vielleicht sogar Scheitern. Wir arbeiten ohne Lohn und Anerkennung, investieren ohne Ertrag. Vielleicht hören wir sogar, du bist ein Spinner, das klappt nie und so weiter. Komfortabel ist bergauf nie. Bergauf ist Herausforderung, deshalb wollen viele mit bergauf nichts zu tun haben. Anstatt sich hochzuarbeiten, nehmen sie die Gondel und donnern dann zu Tal. Leistung ja, aber nur mit Spaß. Dort, wo es weh tut, lieber nicht. Leistung ja, aber nur mit sofortiger Belohnung. Ein Boss mit Begeisterung, ein Achiever, wirst du mit dieser Haltung nicht. Da kannst du dir gute Ziele setzen, so viel du willst. Wenn du nicht weißt, dass gut auch hart ist, wird es meistens nicht gut. Die Komfortzone, erst musst du sie kennen. Dann kannst du sie verlassen, aber nur, wenn du weißt, warum, wie und wofür. Wenn nicht, lass es lieber bleiben. Dazu fällt mir die Klarinettistin Philippa Nunes ein. Ich durfte sie einmal für eine Porträtserie vor dem Zürcher Opernhaus fotografieren. In einer Pause erzählte sie mir, wie sie arbeitet. Dass sie 6 bis 8 Stunden am Tag übt, dass das Studium der Noten etwa dem Auswendiglernen eines Harry-Potter-Romans entspricht. dass sie sich immer wieder aus der Komfortzone bewegen müsse, um abends auf der Bühne den Applaus des Publikums zu verdienen. Ich war beeindruckt. So geht das auch bei Achievern. Sie arbeiten hart und sind erst zufrieden, wenn die Qualität stimmt. Ein trainierter Bergsteiger weiß es, der Einstieg ist erstmal unkomfortabel. Atmung, Puls, Muskulatur, alles muss sich erst anpassen, auch der Kopf. Er weiß, nach einer halben Stunde wird es immer besser. Du findest den Rhythmus, dein System hat sich adaptiert. Auch wenn du härter arbeitest, du kommst gut voran. Du teilst deine Ressourcen ein. Du hast ein Ziel und brichst es herunter auf viele kleine Ziele. Du siehst nicht den steinigen Weg, du siehst das Große und Ganze. Irgendwann bist du oben und dann ist alles gut. Du hast es geschafft. Du wirst belohnt für deinen Mut, die Komfortzone verlassen zu haben. Du verschiebst deine Grenzen und du lernst, ist alles nicht so schlimm. Die Motivationspsychologie unterscheidet zwischen zwei Arten von Motivation. Da ist die extrinsische Motivation. Sie ist geprägt durch Faktoren, die als von außen gerichtet von uns wahrgenommen werden und einen Handlungsantrieb in uns auslösen. Extrinsische Motivation ist stark aufs Ziel ausgerichtet und lässt andere Motive wie Interesse, Lust oder Neugier außen vor. Extrinsische Ziele sind konkret formuliert: Ich bin fleißig und habe mehr Geld. Ich will Olympiasieger werden, dann habe ich ausgesorgt. Ich will Abteilungsleiter werden und fahre einen Porsche. Dagegen gibt es noch eine andere Motivationsader. Wir nennen sie intrinsisch. Hier entsteht die Motivation also mehr von innen heraus. Ich will Arzt werden, weil ich Medizin interessant und es sinnvoll finde, anderen Menschen zu helfen. Ich werde Unternehmer, weil ich es für spannend halte, mein eigenes Unternehmen zu führen und mich nicht an die Anweisungen anderer halten zu müssen. Gegenstück: Ein extrinsisch motivierter Kollege will Arzt werden, weil er dann in eine bestimmte Gehaltsstufe kommt und großes Ansehen genießt. Extrinsische Motivation geht mehr vom Ziel als vom Weg aus. Ob ich gerne mit Menschen arbeite, ist weniger wichtig als ein gutes Einkommen. Intrinsisch Motivierte gehen mehr von der Freude an ihrer Tätigkeit aus, vom Sinn des Tuns oder einem inneren Antrieb, sich einer Sache zu widmen. Wer also mit Leidenschaft daran arbeitet, sich selbstständig zu machen, ist intrinsischer motiviert als der Kollege, der dasselbe tut, weil er besser verdienen will. Zugespitzt aus der tiefen Psychologie erklärt, das extrinsische Tun ist am Resultat orientiert. Das intrinsische Tun schaut mehr auf die Bestätigung als auf das Ergebnis. Doch das sind nur abstrakte Erklärungsmodelle, um dem Wollen etwas besser auf die Spur zu kommen. Natürlich ist niemand nur das eine oder das andere. Begriffe wie Leidenschaft, inneres Feuer oder Begeisterung sind zunächst intrinsisch besetzt. Das sagt aber nichts darüber, ob ein extrinsisch Motivierter ebenso inneres Feuer entwickeln kann, um sein Ziel zu erreichen. Wir unterscheiden hier nur die Ursache, nicht die Wirkung. Deshalb existieren beide Motivationsformen durchaus zeitgleich nebeneinander. Idealerweise sind wir etwa bei der Berufswahl, dem Job und anderen Entscheidungen von beiden Motiven gesteuert. Wir tun, was wir gerne und gut tun und wollen dafür angemessen bezahlt werden. Wir gründen unsere eigene Firma, weil wir nicht mehr fremdbestimmt sein wollen und eine Geschäftsidee haben. Aber auch, weil wir mehr Freizeit wollen, gut verdienen und uns eine komfortable Altersvorsorge aufbauen wollen. Was ist nun besser? Geht es überhaupt um besser oder schlechter? Für den Achiever ist es nicht grundlegend entscheidend, ob er nun intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist. Wie gesagt, im Idealfall ist er beides. Er wird einmal mehr hier, mal mehr dort motiviert sein. Oder wieder ausgeglichen von beidem. Aus der Sicht des Wollens sehe ich die intrinsische Motivation als nachhaltiger. Sie geht tiefer und wirkt sinnerfüllender. Das weckt positive Emotionen. Dagegen ist jemand, der nur extrinsisch motiviert ist, schnell mal am Ende seines Lateins. Doch entscheidend finde ich, dass du dir weitgehend darüber im Klaren bist, welche Art von Motivation dich gerade antreibt. Erkenne dein Warum. Je besser du dich und dein Warum kennst, desto einfacher kannst du dein Handeln verstehen und beeinflussen. Wichtig ist, sich selbst ehrlich zu betrachten. Leicht gesagt. Doch ein Boss mit Begeisterung kommt nur mit Ehrlichkeit weiter. Blender nach innen und nach außen haben da kaum eine Chance. Das Prinzip ist einfach. Ich weiß, was ich tue, weil ich weiß, warum ich es tue. Jetzt ist es entscheidend, wie man handelt und welche Strategien, Pläne, Ziele man daraus entwickelt. Deiner Begeisterung ist es egal, wie du sie erlangst. Wenn sie aus einem inneren Feuer in dir entsteht, aus deinem Streben nach Selbstbestimmung und Lebensqualität, dann bist du gut unterwegs. Wenn deine Begeisterung deine Werte, deine Sinnsuche, die sozialen wie betriebswirtschaftlichen Kompetenzen in dir fördert, wenn sie sich an deinem Wohlbefinden orientiert und wenn du deine Begeisterung klug einsetzt, dann bist du auf bestem Weg zum Achiever. Dann bist du ein Boss mit Begeisterung. Die beiden Amerikaner, Brad Stuhlberg und Steve Magness, sind ausgewiesene Experten in Sachen Erfolg und Mindset für Unternehmer. In ihren Büchern entwickeln sie interessante Thesen aus Kenntnissen von Psychologie, Medizin, Neurowissenschaft und Leistungssport. Ihr letztes Werk heißt The Passion Paradox. Hier geht es darum, mit Mythen wie Leidenschaft und Life Balance aufzuräumen. Das sind Mythen, wenn sie undifferenziert und pauschal verstanden werden. Kopflose Leidenschaft kann außerordentlich gefährlich und destruktiv sein, lautet die These. Sie plädieren für ein bewusstes Leben und für den Nutzen eines vordergründig unbalancierten Lebens. Permanente Balance, einfach nur wollen, so die Autoren, sei gar nicht möglich, wenn man sein Potenzial ausschöpfen will. Die Dynamik des Alltagslebens und ein immer ausbalanciertes Befinden kommen sich dauernd in die Quere. Wer sich aus der Komfortzone begibt, ist nun mal gerade draußen. Er kann dann nicht auch noch in der Balance sein. Das heißt, wollen ist lediglich ein Antrieb. Machen im Sinne von erreichen hingegen ist intelligentes Wollen. Intelligent wollen, auch hier geht es, wie immer beim Mindset des Boss mit Begeisterung, darum, das große Ganze zu sehen. Das sind Dogmen nicht hilfreich. Ein Dogma hat selten einen Wert. Allenfalls ist es ein Parameter, in der Praxis ist es sogar destruktiv, weil es nicht nach rechts und links schaut. Boss mit Begeisterung will die Dinge von oben betrachten, nicht aus der Mitte oder gar von unten. Wir orientieren uns an einer Mission und an einem großen Ziel. Dabei wissen wir, wir sind nicht perfekt. Und ja, wir können gelegentlich vom Kurs abkommen, doch wenn wir wissen, wie wir ans Ziel kommen, werden wir korrigieren und weitermachen. Ein Boss mit Begeisterung verhält sich wie ein Segler, der auf einen bestimmten Punkt zufährt. Ein Segelboot steuerst du nie einfach geradeaus. Wind, Wellen und Umgebung sind nie gleich. Der Segler passt seinen Kurs immer der Situation an. Er korrigiert ständig. Mal fährt er höher am Wind, mal tiefer. Seine Mission: immer so schnell wie möglich. Dazu muss man wissen, der Wind ist keine stabile Konstante. Wind verläuft nie in einer geometrischen Linie. Er ändert immer wieder seine Richtung, dreht um ein paar Grad dahin oder dorthin. Und er weht mal etwas stärker, mal schwächer. Weil ein Segler mit dem Wind lebt, kann er nicht einfach stur Gas geben. Er sucht die schnellste Linie, und die ist nun mal dort, wo der Wind ist, beziehungsweise wo am meisten Wind weht. Von oben betrachtet verläuft die Linie zwischen Boot und Ziel deshalb immer als Schlangenlinie. Übertrage dieses Bild auf dein Leben als Unternehmer. Jeder Tag ist anders. Wenn du ein Achiever bist, erkennst du die großen und kleinen Veränderungen. Du korrigierst deinen Kurs, wo nötig. Du willst konstruktiv und dynamisch unterwegs sein, nicht herumdümpeln. Du kommst mal vom direkten Kurs ab, doch du verlierst nie das Ziel aus den Augen. So geht Segeln und so geht der Achiever. Zurück zur Theorie des The Passion Paradox. Nach Stuhlberg, Magness, kommt es nicht darauf an, jeden Tag dein perfektes Wohlbefinden zu leben. Vielmehr geht es darum, wie ein Segler den Wind, sein Verhalten so zu beobachten, dass man genau weiß, wann man die Grenze vom Wohlbefinden zu einem eher destruktiven Stil überschreitet und dann entsprechende Vorkehrungen trifft, damit man möglichst bald korrigieren kann und aus diesem Bereich wieder herauskommt, damit das Pendel zurückschlägt. Wohlgemerkt, nicht sofort oder gar abrupt, sondern den Verhältnissen angepasst. Es geht um Wohlbefinden als Dach unseres Tuns, nicht darum, uns quasi dreimal am Tag die Temperatur zu messen und täglich 2,5 Liter Wasser zu trinken. Beispiel Sport. Ein trainierter Ausdauerathlet weiß, wie lange er in der sauren Zone agieren kann, also physiologisch betrachtet in einem destruktiven Zustand. Sauer meint die Übersäuerung der Muskulatur, wenn die Anstrengung zu groß wird. Dann brennen die Muskeln, es tut weh. Training bedeutet, die Toleranz des sauren Bereichs zu erhöhen. Irgendwann ist Schluss. Also gilt es, zu haushalten? Muss unser Sportler mal sprinten, um Anschluss zu halten oder seinen Vorsprung auszubauen, wird er klug irgendwann korrigieren, Pace zurücknehmen und sich erholen. Er hat ja noch Großes vor. Stolberg, Magnus entwickeln in The Passion Paradox einige Kernaussagen. Sie passen genau in mein Konzept vom Achiever und meinen Kontext des Wollens. Keine Strategie ist klug, wenn sie stur und kopflos angewandt wird. Leidenschaft wird toxisch, wenn sie blind und aus Getriebenheit geschieht. Zu starke Fixierung auf ein Ziel kann auch ein sich Verrennen sein. Man verkrampft sich und übersieht vielleicht eine Gelegenheit, die einen weiterbringt. Man sieht nur noch den Wald, nicht den einzelnen Baum. Wenn Leidenschaft eine Form von Sucht ist, schadet sie der Idee vom Boss mit Begeisterung. Wer wie ein süchtiger Gamer nicht mehr aufhören kann, wird ein Happy Workaholic. Dann ist das Wohlbefinden ebenso dahin wie der Weg zum Achiever. Obsessives Wollen kann eine Supermacht sein, wenn es darum geht, zu starten, ein Hindernis zu überwinden oder ein Problem zu lösen. Doch die Schattenseite ist, mehr ist nicht immer besser. Je nach Umständen führe mehr, auch manchmal, so die Autoren, zu mehr Resultaten und Wachstum, doch oft eben nicht. Dann kann der Schaden immens sein und die Entwicklung weit zurückwerfen, wenn nicht gar zum Stillstand bringen. Game over. Leidenschaft als Unternehmer und für die Geschäftsidee muss nicht unbedingt von Anfang an vollständig brennen. Sie kann auch im Laufe der Zeit entwickelt werden. Nach Stolberg Magnus versteht die Mehrheit der Leute unter einem Fit Mindset, einer gesunden Arbeitshaltung, dass jemand von Anfang an mit voller Leidenschaft loslegt. Die Autoren halten dem entgegen. Langfristiges Wachsen hat eine größere Chance, wenn zur Leidenschaft noch etwas anderes hinzukommt. Geduld. Leidenschaft, wenn sie alleine steht, kann schnell kippen, wenn sich erste Widerstände oder Enttäuschungen auftun. Erfolgsversprechender, so die Autoren, sei ein Developmental Mindset. Das sei eine Haltung, die sich langsamer aufbaut und nicht nur vom Schwung und Komfort des schnellen Starts lebt. Leidenschaft kann auch wachsen, mit der Zahl der kleinen Erfolge. Fazit: Es fördert unsere Motivation, wenn wir geduldig vorangehen. Wir sollten Leidenschaft nicht daran messen, ob wir komfortabel unterwegs sind. Auch sind frühe Probleme kein Hinweis auf eine falsche Konstellation. Frühe Probleme geben uns die Chance, unsere intrinsische Motivation zu fördern. Geben wir uns die Gelegenheit zu korrigieren. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Indem wir geduldig vorangehen, erhöhen wir unsere Chance, die ersten Hürden und Widerstände zu bewältigen. Indem wir geduldig vorangehen, erhöhen wir unsere Chance, die ersten Hürden und Widerstände zu bewältigen. Wer ein Boss mit Begeisterung werden will, hat meist tiefgreifende Erfahrungen als Angestellter im Corporate Business gemacht. Ich war auch viele Jahre ein Rädchen im System. Irgendwann hatte ich genug davon, nach den Vorschriften und Zielen anderer zu funktionieren. Immer getrieben von Zahlen, die es zu erreichen gilt. Wertschätzung und Anerkennung vermissend. Hoffen auf den Aufstieg in der Betriebshierarchie, von dem man sich Schmerzlinderung und Besserung verspricht. Was dann aber nicht eintritt, denn es geht ja immer weiter, bis dann eines Tages die Wolken am Horizont immer dunkler werden, die Rente droht. Auch wenn wir erfahren sind und fit, werden wir irgendwann ausgemustert und in Rente geschickt. Will ich das? No way. No way. So oder so ähnlich kennst du das auch, wenn du hier immer noch mein Buch liest. Wir sind uns einig, es gibt eine andere Welt jenseits des Angestelltenvertrags. Wir brauchen Selbstvertrauen, Optimismus, Mut und Neugier, um in diese Welt vorzustoßen. Wir haben eine andere Lebensperspektive. Wir orientieren uns nicht mehr nach dem Rentenalter, sondern an unserem eigenen Erfolg. An sinnstiftender, selbstbestimmter Tätigkeit als Boss mit Begeisterung. Vielleicht arbeiten wir noch, wenn wir weit über 70 sind. Warum denn nicht? Abgesehen davon, dass wir damit einen realistischen Lösungsweg für das ungelöste, gesellschaftliche Problem einer nachhaltigen Altersvorsorge haben, sind wir unterwegs mit Sinn, Freude und Erfolg. Warum sind die Rolling Stones und andere Rockidole mit weit über 70 noch aktiv? Weil sie gerne spielen. Die deutsche Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt forscht noch mit 78. Sie sagte 2020 in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit: Aufhören wollen nur Angestellte. Niemand, der selbstbestimmt arbeitet, will das aufgeben. Als Unternehmer lernen wir täglich dazu und wer lernt, bleibt jung. Wir kümmern uns nicht nur um uns, sondern auch um unsere Kunden, unsere Partner, unsere Mitarbeiter. Es ist keine Romantik, sondern gelebtes Wohlbefinden und gelebtes Wollen. Wir folgen nicht Erfolgszahlen, die andere definieren, um davon zu profitieren. Wir folgen unserem inneren Feuer und unserer Mission. Wir sind ein Boss mit Begeisterung. Wir sind ein Achiever. Was haben wir hier gelernt? Sei ehrlich zu dir. Erkenne deine Warums. Dein Wollen kommt aus vielen Schichten. Anerkenne, dass dein Weg eine Schlange ist. Traue nicht dem schnellen Erfolg. Erkenne deine Komfortzone. Sei bereit, sie zu verlassen. Lerne durch Üben, dich außerhalb der Komfortzone gut zu fühlen. Entwickle deine Begeisterung mit Klugheit und Geduld. Entdecke dein Erfolgsgeheimnis. Ist es die Geduld? Erfolg ist, auch Dinge zu tun, die man nicht gerne tut. Oder in Anlehnung an ein Zitat des Boxers Mike Tyson, den muss man nicht mögen, aber hier hat er einfach recht. Lerne, Dinge zu lieben, die du eigentlich hast.